Der technologische Wandel war und ist ein stetiger Begleiter des Menschen. Doch noch nie war der Wandel so rasant, so absolut und so durchdringend wie heute durch die Digitalisierung. Die zunehmende Bedeutung digitaler Dienste und Anwendungen wirft Fragen über deren Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit auf. Claudia Eckert schafft ein Bewusstsein für aktuelle Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit. Sie forscht und lehrt seit über 20 Jahren im Bereich der IT-Sicherheit an der Technischen Universität München, wo sie den Lehrstuhl für IT-Sicherheit in der Fakultät für Informatik innehat. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Vorträgen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt IT-Sicherheit, Verantwortung für Wissenschaft und Gesellschaft.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und ich grüße alle, die sich die Zeit nehmen heute für dieses aus meiner Sicht natürlich sehr spannende Thema IT-Sicherheit, Herausforderung für Wissenschaft und Gesellschaft. Das ist ein sehr breit angelegtes Thema. Ich kann hier heute in den nächsten Minuten natürlich nur Schlaglichter darauf werfen. Aber was ich gerne möchte, ist ein gewisses Bewusstsein bei Ihnen allen wecken, dass die Fragestellung der IT-Sicherheit, wie sie gerade auch nochmal ganz schön auch in einem Gesamtkontext dargestellt wurde von Herrn Wörner, die IT-Sicherheit ist keine singulär durch Technologie zu lösende Aufgabe, sondern es ist eigentlich im Kern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen alle dazu beitragen, und das wird meine These dann auch sein, aber ich werde das ja gleich noch ein bisschen ausführen, dass wir eine Art Kulturwandel zu einer neuen Art der Sicherheitskultur auch insgesamt brauchen. Was möchte ich in den nächsten Minuten mit Ihnen durchgehen und würde natürlich auch froh über Fragen im Nachgang. Erstmal natürlich ein bisschen was zur Motivation, zur Einordnung. Dann, wir sprechen über IT-Sicherheit. Die Frage ist, muss da was getan werden? Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Bedrohungslage? Dann eben die angesprochenen Beiträge, die möglichen für eine neue Sicherheitskultur mal kurz anreißen, damit man vielleicht meine Idee transportieren kann, die ich in Ihre Köpfe ein wenig hineinpflanzen möchte. Und abschließend dann ein kurzes Fazit. Wenn wir von digitalen Wandel sprechen, der digitalen Transformation, die ja in aller Munde ist, dann ist da natürlich die Basis die Digitalisierung. Das heißt, die Durchdringung von allen möglichen Dingen des täglichen Lebens eigentlich schon mit digitaler Kommunikations- und Berechnungstechnologie. Wir kennen das. Die Autos haben smarte Komponenten drin. Wir wissen, dass die Energieversorgung mit smarten Gateways arbeitet. Die Produktionsanlagen, da wird sehr viel mit Automatisierung gearbeitet. In der Medizin kennen wir natürlich, dass sehr viel auch schon digital passiert. Die ganzen Kommunikationsmedien ganz zu schweigen. Also das Thema Digitalisierung ist ja eigentlich gar nicht so neu, aber durch die digitale Transformation kommen noch mal ein paar neue Aspekte hinzu. Ich möchte hier nur herausgreifen den Aspekt der Vernetzung. Die Dinge kommunizieren miteinander. Es wird möglich, da einen Austausch herbeizuführen. Die kleinsten Sensoren erfassen Daten, kommunizieren das, treiben Maschinen an. Es wird zusammengeführt in großen Vernetzungsinfrastrukturen. Wir haben Plattformen wie Cloud-Plattformen, wo Daten zusammenlaufen. Also die Dinge sind nicht mehr einzeln, sondern miteinander verwoben, interagieren. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Schritt. Und Kern des Ganzen sind Daten. Daten ist im Prinzip das, was die Innovation antreibt. Man spricht vom Innovationsmotor durch Daten. Wer Daten beherrscht die Wirtschaft, sprechen manche davon. Das klingt schon fast bedrohlich, aber lassen Sie uns die Chancen eher nach vorne ziehen. Mit Daten können wir ganz neue Dienstleistungen, neue Geschäftsprozesse, neue Geschäftsmodelle realisieren. Bekannt sind solche Themen wie, wenn ich Informationen über eine Anlage, eine Produktion habe, dann kann ich vorausschauend schon auf die Wartung eingehen, die Anlage durchlaufen lassen, ohne dass was kaputt geht, weil ich im Vorfeld frühzeitig weiß, wo ich eingreifen muss und damit natürlich Kosten spare. Aber auch solche Sachen wie, da steht Verkauf von gefahrenen Kilometern, was soll das heißen? Einfach mal die Idee, dass man eher nicht mehr dann hingeht, so sind wir noch nicht, so weit sind wir noch nicht, aber die Idee, Idee ist, dass man demnächst vielleicht gar keine Autos mehr verkauft, sondern nur noch die gefahrenen Kilometer und als Dienstleistung immer dafür sorgt, dass man eben das Auto hat, dass man diese Kilometer dann auch fahren kann, dass die Reifen drauf sind und so weiter, dass also sich vom Dinglichen löst und eine Dienstleistung eigentlich kauft. Und das alles getrieben durch Daten. Dass man damit Geld verdienen kann, ich glaube, das wissen wir alle, aber hier noch mal ein bisschen auf den Punkt gebracht. Es gibt ja große Unternehmen, die leben eigentlich nur von Daten und haben gar kein dingliches Pendant mehr. Denken Sie an Uber, das ist das weltweit größte Taxiunternehmen ohne eigene Fahrzeugflotte. Denken Sie an Airbnb, größtes Hotelunternehmen ohne eigene Hotelkette. Denken Sie an andere Dinge wie Alibaba in China, wertvollster N-Händler ohne irgendwelche Lagerlogistik zu haben. Die anderen Dinge kennen Sie alle nur zu gut. Facebook, größter Medienkonzern, aber hat eigentlich gar keinen, stellt gar keinen Content zur Verfügung. Also hier sieht man schon, Daten treibt solche Firmen an, aber natürlich nicht nur solche. Daten sind ein wertvolles Gut. Und sobald wir wertvolle Güter haben, weckt das natürlich dann auch Begehrlichkeiten. Das heißt, Daten müssen verwaltet werden, müssen in digitalen Systemen gespeichert, verarbeitet, vorgehalten werden. Und das ist natürlich die Frage, sie sind wertvoll, wie gut sind sie geschützt, wie stark ist die Bedrohungslage, die Daten eben ausgesetzt sind. Und das ist das, was ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen beleuchten möchte. Nämlich die Frage, wie sieht es denn aus? Ist es etwas, worum wir uns kümmern müssen? Oder ist es eigentlich alles im grünen Bereich? Schaut man sich an, ich habe mal noch eine ganz aktuelle Umfrage des Bitkom. Da sind die IT- und Kommunikationstechnologieunternehmen versammelt, international auch, internationale Unternehmen. Da gab es gerade eine aktuelle Studie zum Sachstand, wie sieht es denn aus? Seid ihr Unternehmen, die wir befragen, seid ihr betroffen gewesen in der letzten Zeit von sogenannten Cyberattacken, die eben darauf ausgehen, eure Daten zu stehlen, eure Systeme zu manipulieren? Und daraufhin haben 88% der Befragten zurückgemeldet, jawohl, wir waren Opfer, wir waren Ziel von Angriffen. Da kann man natürlich sagen, boah toll, immerhin 12% nicht. Meine Aussage dazu ist, diese 12% wissen es nicht. Sie sind bestimmt auch angegriffen worden. Dann die nächste Frage, die man natürlich sich stellen kann, angegriffen zu werden, mag ja sein, aber hat das denn überhaupt irgendwelche Konsequenzen gehabt? Sind Schäden entstanden? Wir hatten vorhin ja die Risikoformel, die Schadensformel auch gehabt. Und da ist durchaus eine sehr erstaunliche Antwort, die man hier nochmal lesen kann. Ich habe sie Ihnen mit aufgeschrieben, dass die Rückmeldung der befragten Unternehmen war, dass eben in dem Zeitraum, wo diese Angriffe waren, über 220 Milliarden Euro an Schaden allein durch solche Cyberattacken hervorgegangen sind, durch Einspeisen von Erpressersoftware, das ist diese Ransomware, durch Abfließen von Daten, durch illegale Kopien auf der Basis von ergatterten Daten. Das sind ja schon erhebliche Schäden, die hier zu verzeichnen sind. Das heißt, wir haben ein Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, das mag jetzt das Problem einzelner Unternehmen sein. Die haben das eben nicht vernünftig im Griff gekriegt. Ich möchte Ihnen aber jetzt nachfolgend nochmal drei Beispielbereiche aufzeigen, wo man sieht, naja, das sind Probleme, die uns schlussendlich dann irgendwann vielleicht alle mal betreffen oder jetzt schon betreffen. Fange ich an mit des deutschen liebsten Kind, das Auto. Vor einiger Zeit hat der sogenannte Fiat Chrysler Hack ziemlich viel Aufsehen erregt, wo nämlich gezeigt wurde, dass von Ferne Zugang zu einem Auto erlangt wurde, zu einem Fiat Chrysler, über die Entertainment-Komponente im Fahrzeug. Der war mittels WLAN ans Internet angebunden und über das Internet konnte man von Ferne, musste gar nicht bei dem Auto sein, auf diese Komponente im Fahrzeug kommen. Warum ging das? weil sie schlecht geschützt war. Der Passwortschutz, der da eingeführt war, war schwach. Man konnte den leicht cracken und erraten. Schon war man drauf. Jetzt ist man auf so einer Entertainment-Konsole. Das kann man sagen, na ja gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber der nächste Schritt war dann schon eben dramatisch. Von dieser Komponente im Fahrzeug kam man tiefer rein in das Fahrzeug und es gelang den Angreifern, das waren Wissenschaftler, die das aufgezeigt haben, ist kein menschlicher Schaden dabei entstanden bei diesem Angriff. Die haben gezeigt, dass man eben ganz gezielt Schadsoftware einspielen kann auf das sozusagen Nervensystem, das digitale Nervensystem im Auto. Das ist der sogenannte CAN-Bus. Und über den werden mit Steuerkommandos die ganzen kritischen Einheiten im Fahrzeug angesteuert. Da wird die Lenkung angesteuert, da wird die Bremse angesteuert und so weiter. Und wenn ich dieses Nervensystem beherrsche, dann kann ich natürlich eingreifen in die Lenkung, in das Bremsverhalten. Und das führt dazu, dass das Fahrzeug beispielsweise von ferne in den Graben gelenkt wurde und der Fahrer nichts dagegen machen konnte. Was war der Grund? Die Ursache, es wurde nicht kontrolliert, wer hier Software aufspielt auf dieses Steuergerät. Es wurde einfach auch nicht geprüft. Es fehlen aber auch gesetzliche Vorgaben. Ein TÜV beispielsweise prüft die Software so nicht, was da gemacht wird. Wir haben hier also eigentlich eine Lücke. In meinem Institut machen wir auch solche Untersuchungen, das einfach zu zeigen, dass wir am Ball sind, zu schauen, was sind in aktuellen Fahrzeugen, in aktuellen Umgebungen die Probleme, auf die wir einfach kennen müssen, um Abhilfe zu schaffen. Beispielsweise mit so einem Rollenprüfstand, da sehen Sie ein Fahrzeug da drauf, da können wir das Fahrzeug in seinem Fahrverhalten, das wird dann eben wirklich, ist fahrend da drauf und dann kann man gucken, wie kann man das beeinflussen und welche Möglichkeiten gibt es hier Schaden anzurichten, damit man dann dagegen vorgehen kann. Also Autos, die müssen noch nicht mal autonom fahren. Sie sind eben auch jetzt schon problematisch, muss man was tun. Zweiter Bereich. Es ist eben ein anderer Bereich als ein Unternehmensnetzwerk. Es sind hier sogenannte kritische Infrastrukturen, die man sich genauer anschauen muss. Auch dieser erste Bereich, den ich hier auf der Folie habe, der Heizkraftwerks-Hack, ist ein in der Öffentlichkeit bekannt gewordener Angriff auf ein Heizkraftwerk. Und dort ist es eben auch gelungen, von außen Einfluss auf die Steuerungskomponente dieses Kraftwerks zu bekommen. Was ist da passiert? Das Heizkraftwerk arbeitet normalerweise abgeschottet vor sich hin sozusagen. Im Zuge der Digitalisierung hat man entschieden, die Steuerungskomponente mit dem Internet zu verbinden, dieser Komponente eine Adresse zu geben dadurch, eine sogenannte IP, eine Internetadresse. Sie wurde auf einmal über das Internet sichtbar und zugreifbar. Hatte seinen Sinn. Man wollte von ferne immer mal kontrollieren, wie was läuft in diesem Kraftwerk. Aber man hat eben den Fehler gemacht, diesen Zugang über das Internet auf diese Anlage, auf diese Heizkraftanlage nicht weiter zu kontrollieren. Und so konnte es gelingen, dass man eben so eine Komponente wirklich hijackt, übernimmt und dann von ferne auf und runter fährt und eben wirklich sein Unwesen getrieben hat. Ursache? Wiederum fehlende Zugänge, fehlende Kontrolle, aber eben auch ganz klar fehlende Kenntnis, fehlendes Bewusstsein derjenigen, die diese Dinge überhaupt erstmal ermöglicht haben, das Anhängen ans Internet. Auch wir beschäftigen uns mit dieser Art von Fragestellung, nämlich mit der Frage, was kann man eigentlich mit Standard-Industrierobotern beispielsweise anstellen, die überall in Produktionsanlagen als Schweißroboter und so weiter im Einsatz sind. Und auch da muss man einfach feststellen, die kann man von ferne übernehmen und irgendwie dirigieren. Die machen irgendwas, setzen Schweißnähte, wo auch immer sie wollen, zu dünn oder zu dick, was natürlich gravierende Konsequenzen für die Produkte dann hat, die damit einfach von einer schlechten Qualität erzeugt werden. Noch dazu kann man Nothalt, gibt immer so Nothaltknöpfe oder sowas, kann man deaktivieren, sodass da wirklich quasi ein Chaos entstehen könnte. Also auch hier haben wir eigentlich einen großen Bedarf, voranzukommen. Dritter Bereich, das ist etwas, womit wir auch allenthalben, denke ich, alle schon zu tun hatten. Das ist die Fragestellung der Manipulation von Medieninhalten, Bildern, Texten. Das kennen wir alles, aber auch Videos oder auch Tonaufnahmen, Audio. Und dies möchte ich jetzt im Kontext stellen mit der Digitalisierung im Sinne, dass wir künstliche Intelligenz haben, KI-Verfahren haben, die automatisiert versuchen, Bilder zu erkennen, dann zu clustern, zu verstehen, was ist auf diesem Bild drauf und anhand der Erkennung, der Clusterung dann eben Aktivitäten nach sich zieht. Ein Beispiel, was eben auch in der Literatur sehr stark immer wieder beschrieben wird, habe ich Ihnen hier mitgebracht. Was passiert eigentlich zum Beispiel bei der Erkennung von Straßenschildern? Man kann sich klar machen, wenn wir in die Richtung teilautonomes Fahren gehen, dann brauchen wir natürlich KI in den Fahrzeugen, die automatisch erkennen, welches Straßenschild ist da vor mir, um dann abzubremsen, abzubiegen, wie auch immer richtig zu reagieren auf die Klassifikation, die Erkennung. Was Sie hier sehen, ist in der oberen Reihe sind Straßenschilder, darunter die Erkennung des KI-Verfahrens und in den oberen Reihen ist es ja eine korrekte Erkennung. Da hat das KI-Verfahren richtig klassifiziert und gesehen, da ist Durchfahrtverbot für Lkw und so weiter. Das Problem ist, dass jetzt solche Dinge manipuliert werden können. Das nennt man Adversarial Attacks, ganz gezielt mit präparierten Daten versehen werden. Das können Aufkleber sein. Das menschliche Auge ignoriert das. Wir Menschen können darüber hinwegsehen. Wir klassifizieren immer noch richtig. Aber das KI-Verfahren, das fokussiert eben andere Merkmale und mit solchen präparierten Daten kann man die KI-Verfahren dazu bringen, auf einmal falsch zu klassifizieren, sodass ein fürs menschliche Auge nach wie vor als ein Verbot der Durchfahrt eines LKW-Schild dasteht, von der KI, von der gleichen KI, die wir vorhin hatten, auf einmal jetzt als Hauptstraßenschild klassifiziert wird. Und Sie können sich vorstellen, was das für verheerende Konsequenzen hat, wenn solche manipulierbaren Verfahren in der Praxis dann auch in der Breite eingesetzt werden. Da haben wir ein Problem. Es geht aber eben nicht nur um Bilder, die klassifiziert werden und dann eben zu Fehlverhalten führen können, sondern natürlich auch andere Medien, andere Dinge, die mittels KI-Verfahren dann ausgewertet werden und dann auch Aktionen nach sich ziehen. Beispielsweise, was wir viel sehen im Einsatz, sind Gesichtserkennungsverfahren, wo man einfach das Gesicht in die Kamera, in die Linse halten muss und dann wird da eben klassifiziert, ob man der Richtige ist. Und wenn man das austricksen kann, dann erhält man Zugang häufig zu sehr sensitiven Bereichen. Und das haben wir eben auch gezeigt, dass eigentlich alle Gesichtserkennungsverfahren anfällig sind gegen Manipulationen. Aber auch der Bereich Audio, und das ist für mich eben ein ganz wichtiger Bereich, der sehr in der Zukunft noch sehr viel stärker an Bedeutung gewinnen wird. Lange Zeit hieß es, wir können eigentlich Sprachaufnahmen nicht wirklich faken, das wird man immer erkennen. Und was wir aber sehen und auch zeigen können, dass man, wenn man nur ein paar wenige Beispiele hat, dann kann man mit diesem Beispiel eine KI antrainieren und dann synthetisiert Sprache erzeugen, was immer man möchte. Man kann einer Frau Merkel, und das haben wir so als Demo auch gemacht, wirklich alles in den Mund legen, was man so möchte, was sie angeblich sagt, und man kann es dann kaum noch unterscheiden. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sprachassistenten in einer Vielzahl eingesetzt werden, auch mittlerweile in der Produktion, wo dann ein Mechaniker angeleitet wird, was zu tun, und dann kommen auf einmal gefakte Anweisungen, dann haben wir da natürlich ein Problem. Ich könnte stundenlang natürlich Beispiele Ihnen weiterbringen und ich weiß, dass es immer ganz gern gesehen wird, denn kriegt man so ein Gruseln. Aber ich möchte eigentlich sagen, natürlich haben wir die Probleme, aber wir haben ja auch Lösungen. Aber ich möchte ein paar Lehren ziehen, die eben, wie gesagt, mir wichtig sind, dass wir sie hier vielleicht danach auch ein bisschen diskutieren. Ich habe hier ganz absichtlich auch nochmal dieses bekannte Bild hergenommen. Sie kennen das alle, dass die Kette am schwächsten Glied bricht. Und so ist das natürlich auch mit den IT-Sicherheitssystemen. Wir haben Schwachpunkte, sei es der WLAN-Zugang mit schwachem Passwort, sei es eine Anbindung ans Internet, ohne dass man da drüber nachdenkt. Dann sind das Schwächen, dann sind es auch zum Teil dann die Menschen, sind die schwachen Glieder. Wir müssen an vielen Stellen anpacken, damit wir hier eine durchgehende hohe Sicherheit haben. Wir brauchen technologische Innovation, damit wir hier vorankommen. Ich habe zwei Bereiche mal als besonders wichtig herausgestellt, auf die ich auch gleich nochmal kurz eingehen möchte, nämlich eine verstärkte Fähigkeit zu beurteilen. Wo sind überhaupt die Probleme? Verstehe ich überhaupt, wo das Problem liegt? Und dann, wenn ich weiß, wo die Probleme sind, wie gestalte ich eigentlich die Systeme von Grund auf gut, nachhaltig, sicher oder verbessere das, was da ist, weil ich kann ja nicht alles wegschmeißen. Aber, und der eine oder andere mag diese Formulierung aus der Schulzeit noch kennen, Technologie und technologische Innovation ist eine notwendige, aber nicht eine hinreichende Bedingung, dass wir sicher werden. Also notwendig, ja, wir brauchen das, aber wir brauchen noch mehr. Und das ist eben meine These. Wir müssen alle Stakeholder mit ins Boot holen, eine neue Sicherheitskultur prägen und dann auch leben. Und da gehören wir alle dazu in unseren unterschiedlichen Rollen als Wissenschaftler, als Nutzer, als ja vielleicht auch Unternehmer oder Politiker und was es so alles an Rollen gibt. Darauf möchte ich kurz jetzt noch alles ein bisschen eingehen. Fangen wir an. Beiträge zu einer neuen Sicherheitskultur. Ich bin Technologin, deshalb möchte ich ganz gerne ein bisschen mehr Zeit auf Technologie mit Technologie verbringen, damit man sieht, wo wir da schon stehen, aber dass da durchaus noch Luft nach oben ist. Wenn ich sage, wir müssen in der Lage sein, die Sicherheit zu beurteilen, Beurteilungsfähigkeit zu haben, dann fange ich ganz unten sozusagen an bei der Hardware. In diesen ganzen smarten Komponenten, mit denen wir uns umgeben, der Kamera, dem smarten Fernseher, dem smarten Drucker, dem Auto sowieso, überall stecken Chips drin, die Berechnungen durchführen, die Daten erfassen. Das ist also eigentlich die Basis. Wenn wir darauf dann unsere Anwendung draufsetzen und unsere Basis schon löchrig ist, dann haben wir auf Sand gebaut und unser ganzer Turm bricht zusammen. Deshalb natürlich die erste Frage, was können wir tun, um solche Fragen zu beantworten, wie ich sie Ihnen da formuliert habe auf der Folie. Beispielsweise die Frage, was ist denn mit dem Chip? Enthält er irgendwie eine Hintertür, sodass dadurch Leute mitschnüffeln können? Was passiert auf meinem System, weil da ein Türchen geöffnet wurde? Ist mein Gerät manipulierbar? Ist es nicht nur ein Mitlesen, sondern tatsächlich auch etwas, wo jemand rein durchgehen kann, eingreifen kann, etwas ändern kann? Das sind natürlich alles so Fragen und die Technologien, die wir hier im Einsatz sehen, wo die Forschung und Entwicklung, aber auch teilweise schon Unternehmen, das nutzen, um Antworten zu solchen Fragen zu geben. Das ist beispielsweise etwas, das wir mit optischen Blitzen, mit Laserkanonen sozusagen, auf einen Chip schießen. Und mit diesen optischen Blitzen versuchen, das Chipverhalten zu verändern. Und wenn der Chip sich dadurch beeinflussen lässt, zum Beispiel eine PIN-Anfrage dadurch überhüpft oder andere Dinge macht, dann ist er nicht vernünftig konzipiert. Das sollte eben nicht passieren. Also damit kann man schon sehr genau prüfen, ob er sich wirklich auch unter allen möglichen Rahmenbedingungen korrekt sozusagen verhält. Andere Maßnahmen, die man nutzen kann, das sind hier nur Beispiele, um besser zu verstehen, ob der Chip, ob das, was da gebaut ist, Probleme hat, Schwächen hat, sind sogenannte Seitenkanalanalysen. Da versucht man allein aus Messung, man misst die elektromagnetische Abstrahlung, man misst, wie viel Power, wie viel Strom eigentlich verbraucht wird, wenn der Chip eine Berechnung durchführt, wie viel Zeit er für gewisse Berechnungen braucht. Und je nachdem, wenn da so unterschiedliche Werte herauskommen, dann kann man an solche charakteristischen Stromverbrauchsprofile, Zeitprofile aufmalen und kann daraus dann Rückschlüsse ziehen. Das ist immer sehr einfach dann möglich, wenn man genügend Daten hat, zum Beispiel auf eine PIN zurückzuschließen oder auf einen Verschlüsselungsschlüssel, der genutzt wird, weil man aus diesen Informationen eben diese Rückschlüsse machen kann. Es müsste eigentlich alles gleich sein, es müsste alles verrauscht sein, dann ist es in Ordnung. Wenn man solche Charakteristika hat, dann ist das nicht gut umgesetzt, dann hat man eine Schwäche, muss man dran arbeiten. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch für Software machen. Die Software, Applikationen, Programme ist ja immens viel, was wir im Einsatz haben. Und auch dafür brauchen wir Werkzeuge, Verfahren, um beurteilen zu können, was die Software eigentlich leisten kann. Im Prinzip stellt man sich die gleichen Fragen. Wenn ich mir ein Stück Software herunterlade, wenn ich es hinzunehme zu einer Bestandssoftware, was passiert da eigentlich? Was hole ich mir auf mein System? Sickert da auf einmal dann Informationen raus, weil ich es nicht im Griff habe? Kann dadurch Schadsoftware auf mein System kommen und irgendwelches Unwesen treiben? Also auch solche Fragen natürlich ganz analog zu der Hardware, aber wir brauchen hier ganz andere Methoden und Vorgehensweisen, um Antworten zu finden. Und die Wissenschaft geht hier eben ganz anders vor. Und wir müssen natürlich mit automatisierten Verfahren arbeiten. Diese Millionen von Zeilen von Programmcode können wir nicht zu Fuß sozusagen durchforsten. Das muss automatisiert sein. Was wir hier machen, ist wieder nur Beispiele hier, zum Beispiel automatisierte Datenflussanalyse. Was bedeutet das? Wenn Sie beispielsweise ein Datum wie Ihrem Gesundheitsdatum irgendwo eingeben in eine Anwendung und dann wird damit gearbeitet, dann wird das verarbeitet, dann würde eine Datenflussanalyse eben versuchen herauszufinden, wohin dieses Gesundheitsdatum alles wandert. Bleibt es in einem definierten Bereich und wird wirklich nur für diese eine Berechnung verwendet oder wird es irgendwohin abgespeichert und von dort wieder weitergetragen, womöglich dann über einen Kommunikationskanal nach draußen gesendet. Das ist ja alles sehr interessant zu wissen, wohin fließen eigentlich meine Daten, wenn das Datum verarbeitet wird. Aber auch solche Fragen, was tut das da eigentlich? Was man ganz häufig bekommt, ist eben nicht was man wunderbar analysieren kann, sondern man bekommt das, was da auf dem Bild zu sehen ist, einfach nur eine Folge von Nullen und Einsen. Das ist der sogenannte Binärcode. Und aus dieser, ja, das ist ja irgendwie vollkommen undurchdringlich aus, wie kann ich aus dem heraus zurück rekonstruieren, was eigentlich dahinter für Semantik Bedeutung liegt, was das tut, diese Folge von Nullen und Einsen. Das ist das sogenannte Reverse Engineering, da mal kurz dargestellt. Man rekonstruiert den Programmcode und dann weiß man wieder, wo man ansetzen muss für seine Analyse und kann dann eben aufzeigen, wo Probleme sind. Oder eben Fuzzing, das ist auch eine Technik, um das Verhalten zu analysieren. Ich habe Ihnen hier nur mal so als Beispiel, Sie brauchen nichts zu erkennen in diesem Spinnengewebe, was Sie da vor sich sehen. Das soll Ihnen nur, das ist ein Beispiel, der Datenfluss in einer ganz simplen Taschenlampen-App. Das sieht schon schwer unübersichtlich aus und das soll Ihnen ein gewisses Gefühl dafür geben, wenn Sie wirklich kompliziertere, komplexere Programme analysieren, dann geht es nicht ohne wirkliche Automatismen, die dann auch automatisch ausgewertet werden. Aber allein das schon ist eine ganz interessante Geschichte. Da können Sie sagen, was interessiert mich denn der Datenfluss in einer Taschenlampe? Es ist eine App, das darf man nicht vergessen. Wir sind ja im Digitalen unterwegs. Und Wir haben Tausende, Zehntausende von Apps aus den ganz normalen Stores untersucht und jetzt mal eben diese Taschenlampe-App, das ist eine alte Version. Und das ein interessantes Ergebnis unserer Datenflussanalyse war, dass diese App beispielsweise auf die Telefonnummer des Nutzers zugreift und diese Telefonnummer nach draußen in die Welt posaunt. Das würde man nicht notwendigerweise von einer Taschenlampe erwarten. Also so eine Analyse gibt doch einigermaßen ja auch überraschende Einblicke, was eigentlich so ein Stück Software tut. Darunter das Bild zeigt Ihnen nur mal ein bisschen angedeutet, wohin diese ganzen Apps, die wir alle so nutzen, so gern mal plaudern. Und da sehen Sie, West und Ost sind gleichermaßen bedient mit Informationen. Sicherheit gestalten. Technologie gestalten, das ist auch ein sehr weites Feld. Ich habe Ihnen da nur mal zwei Bereiche mitgebracht. Ein Bereich, wir sind ja konfrontiert mit vielen Geräten. Das heißt ja immer gerne IoT, Internet of Things. Wie gesagt, das sind Kameras, das sind Zählerstände und so weiter, die aber in der Regel preiswert und auch mit wenig Sicherheit versehen zum Einsatz kommen. Und die Frage ist, kann ich die doch so aufsetzen, kann ich sie so gestalten, dass ich sie sicherheitstechnisch gut verwenden kann? Und ein Beispiel sind Dashcams. 2018 durch ein Urteil wurden Dashcams zugelassen als Beweismittel, wenn Unfälle sind. Und das hat natürlich zu einem Boom beim Einsatz von solchen Dashcams geführt, die überall allenthalben, vielleicht haben Sie auch sowas, im Auto installiert werden und immer alles aufnehmen wo man sich da gerade bewegt und so weiter. Das ist natürlich datenschutzrechtlich durchaus problematisch. Das sind ja Bewegungsdaten, die da erhoben werden. Also nicht unkritisch, die Daten, die da anfallen. Und wir haben uns halt die Frage gestellt, wie kann ich so eine ja auch sinnvolle Geschichte so absichern, dass sie datenschutzkonform Videodaten schon auf dem Gerät so schützt und vorverarbeitet, dass am Schluss nur wirklich Berechtigte dann darauf zugreifen können. Und wenn jemand versucht, diese ganze Konstruktion zu manipulieren, dann wird das erkannt und man wird wieder zurückversetzt in einen gesäuberten Anfangszustand. Wir nennen das Privacy Blackbox, einfach zu zeigen, dass man auch Bestandssysteme gut in den Griff kriegen kann. Zweiter Beispielbereich, da möchte ich eingehen auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen manipulierbaren KI-Systemen. Das ist aus meiner Sicht ein richtig relevantes Themenfeld, auf das noch gar nicht so viele so richtig sich eingestellt haben. Haben wir uns erstmal die Frage gestellt, wie kann ich überhaupt messen, wie anfällig eine KI, ein Klassifikationsverfahren ist gegen Störungen? Das sind die Metriken, die ich hier aufgeschrieben habe, dass wir einfach versucht haben, so eine Art Regler, immer mehr Störungen hineinzugeben und zu gucken, wann kippt das Verfahren von noch klassifiziert ist richtig zu jetzt klassifiziert ist falsch. Und noch richtig klassifizieren ist dieser ganze grüne Bereich und rot ist der Bereich, wo falsch klassifiziert wurde. Und das Erstaunliche war, dass ganz viele KI, die meisten KI-Verfahren mit ganz wenig Störungen, mit ganz wenig Veränderungen schon falsch klassifiziert haben, also schon auf dem Holzweg sozusagen waren. Und da ist es natürlich dann unsere Aufgabe, einzuschreiten und Techniken hineinzubringen, um eben in diesen grünen Bereich wieder zurückzufallen und möglichst vielen Angriffen zu widerstehen. Da gibt es verschiedenste Techniken, die man anwenden kann. Will ich jetzt hier nicht nochmal aufzeigen, dass es verschiedene Techniken gibt. Da unten links das mit dem Hund, das ist so eine sehr beliebte Technik, die auch ganz gut trägt, dass man eben so gezielte, präparierte Angriffe schon beim Trainieren der KI vordenkt, mit hineinbringt und die KI schon auf sowas vorbereitet. Und damit kommt man natürlich schon sehr viel weiter als vorher und eben weiter in diesem grünen Bereich. Oder man macht ein weiteres Warnnetz noch daneben und kommt dann auch ein Stück weiter. dass hinter all dem nicht nur bunte Bilder sind, sondern auch eben sehr viele mathematische Fragestellungen, die wir natürlich beherrschen müssen als Informatiker. Das soll das hier nur noch mal ganz kurz zeigen. Der eine oder andere wird jetzt schlucken. Der eine oder andere wird sagen, ja, kennen wir doch, ist jetzt auch nicht so wild. Das sieht nur wild aus. Aber es sieht wild aus, macht was her. Und deshalb nehme ich das immer sehr gerne. Da geht es eigentlich nur um Parameterschätzung, um eben besser dann zu klassifizieren. Aber wie gesagt, ist nur, um Sie ein bisschen zu beeindrucken. Technologie, ganz wichtig, aber nicht alles. Und jetzt möchte ich die letzten drei Slides nochmal auf die anderen Stakeholder verwenden, nämlich uns alle als Bürger, die Gesellschaft, dann Unternehmen, schlussendlich Politik. Wenn wir uns in Richtung einer anderen Kultur bewegen wollen, dann müssen wir natürlich verschiedene Dinge beachten. Und ich habe das jetzt mal anhand von Begrifflichkeiten versucht, einfach so ein bisschen durchzuziehen, die uns alle leider durch die Pandemie sehr geläufig sind. Das sind Begriffe wie Hygiene, wie Vorbeugen, wie Immunisieren. Und was bedeutet das, wenn man das auf die Sicherheit überträgt? Sicherheitshygiene. Das sind natürlich dann Handlungen wie das Händewaschen, die uns in Fleisch und Blut übergehen sollten. Dass wir eben nicht mit schmutzigen Dingen uns umgeben, wie beispielsweise diese klassischen Passwortzetteln, die wir irgendwo hinkleben, weil wir uns diese komischen Passworte nicht merken können. Und dann kleben die da und dann kann das jeder sehen oder wir achten nicht darauf, wer zuhört. Also das ist einfache Hygiene. Guckt drauf, wer macht eigentlich was und verwendet Passworte, die man sich auch merken kann. Da gibt es einfache Daumenregeln, wie man sowas bauen kann. Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen. Das sind alles keine Rocket Science jetzt hier, aber es hilft. Es hilft ganz viel, wenn man sich daran hält. Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen, was kann das sein? Wir sind alle gewohnt, jetzt Masken zu tragen. Was wäre eine Maskenpendant bei der IT? Na, ist klar, wir wollen uns eben schützen und damit sind wir wieder bei den Passworten, bei den Zugangsdingen. Das ist einfach ein zentraler Aspekt bei der Absicherung von Systemen, dass wir hier Dinge verwenden, die wirklich die Unberechtigten draußen lassen, gute Passworte zu wählen. Immunisieren. Wir können die Systeme nicht impfen lassen, aber wir können natürlich etwas tun, um Viren, die reinkommen, Schaddinge, die reinkommen in die Systeme, frühzeitig erkennen, abzuwehren, bevor sie ihre schädliche Funktion entfalten. Und das sind auch wieder die klassischen Dinge, die Sie eigentlich alle kennen, aber viele machen es eben einfach nicht. Virenscanner aktivieren, regelmäßige Updates machen, damit nicht veraltete Dinge weiter auf den Rechnern sind, die einfach bekannt sind, wie man sie angreifen kann. Dann gibt es automatisierte Angriffstools und schon hat man ein Problem. Also immunisieren Sie Ihre Systeme, indem Sie einfach automatisiert die Updates runterladen. Na, das ist ja mittlerweile auch sehr einfach mit Knopfdruck zu machen. Und wenn dann doch mal was passiert, dann können wir natürlich nicht uns einfach hinsetzen und das auskurieren. Das von alleine ist das nicht, sondern müssen wir eigentlich auch da schon Vorsorge getroffen haben. Und das ist eben auch der Appell. Sehen Sie zu, dass Sie wichtige Daten vorab irgendwo auf einem Backup schon mal auch gespeichert haben, damit Sie, wenn irgendwas ist, Ihr System bereinigen können und dann die Daten wieder neu einspielen können. Also einfach so ein paar einfache Dinge. Es klingt vollkommen banal, aber sie sind wichtig, weil sie das Gesamtniveau dann nach oben bringen. Analoges kann man natürlich jetzt auch für Unternehmen sagen. Auch die müssen diese Hygienemaßnahmen, vorbeugende Maßnahmen und so weiter einsetzen. Ein bisschen anders als die Privatperson das machen würde. Hygiene wäre für mich, Schulungsmaßnahmen anzubieten. Wichtig, vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen hier eben nicht einfach mal irgendwas zu tun, was dieses Bild suggerieren soll, dass man sagt, ich muss den Zugang irgendwie mit einer tollen Kontrolle sichern, ein großes Tor hinstellen, aber nicht, dass das Gesamtgebilde im Auge haben, sondern dass man dann immer noch von links und rechts um dieses Tor herumkommen kann. Also eine vernünftige Risikoanalyse machen, wissen, was zu tun ist und dann aber eben auch die Prozesse ändern. Das ist eben ganz wichtig. Es ist eben nicht nur die Türen, nicht nur die Technologie, es sind die Abläufe, die Menschen, die man mitnehmen muss, damit das auch eingehalten wird und man das nicht alles umgeht. Herr Tugend, da kann man Schutzzonen einziehen. Das ist sowas analoger und zu einer Quarantäne, wie wir sie ja auch kennen, sodass keine kaskadierenden Effekte entstehen. Also es gibt jede Menge auch prozessuale Dinge, die man machen kann, um hier tatsächlich ein Stück voranzukommen. Last but not least, die Politik. Aus meiner Sicht muss die Politik noch viel stärker in dieses Thema hinein, um einen Beitrag zu leisten. Das ist natürlich eine Gratwanderung. Wo bin ich normativ unterwegs, mache Gesetze, Auflagen, Vorgaben, strafbewährte Vorgaben? Wo versuche ich zu incentivieren, an die Freiwilligkeit zu appellieren, damit Dinge vorankommen? Auch da habe ich versucht, an diesen Kategorien mal so ein bisschen Beispiele zu geben. Hygiene. Also ich denke nach wie vor, dass die Politik auch eine Vorbildfunktion hat und haben sollte. Und wenn der Bürger sowas liest wie den Bundestag-Hack, wo die ganzen Abgeordneten gehackt wurde, oder wenn liest, die Frau Merkel hatte eigentlich ein sicheres Handy, hat es aber nicht genutzt, weil ihr das zu doof war, weil es nicht alles das konnte, was sie wollte, dann sind das so Sachen, die ein Role Model sozusagen so nicht machen sollte. Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen, das sind natürlich schon ganz stark regulative Dinge. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung, der GDPR, natürlich europäische Gesetzgebung geschaffen, die auch strafbewehrt und mit finanziellen Auflagen versehen sind, wenn man dagegen verstößt. Das ist gut. Wir haben das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was gerade für kritische Unternehmensinfrastrukturen und kritische Infrastrukturen insgesamt Auflagen macht, gesetzliche Vorgaben macht, was die Sicherheit anbelangt, wo geprüft wird, dass diese Dinge auch eingehalten werden. Wo wir aber immer noch nicht richtig unterwegs sind, ist zum Beispiel bei der Softwarehaftung. Wer ist denn eigentlich dafür haftbar, wenn ich da irgend so eine schrottige Software auf meinen Rechner bekomme, die löchrig ist wie ein Schweizer Käse? Gruß an die Schweizer Kollegen, die im Chat sind und zuhören. Also hier, denke ich, haben wir durchaus noch Handlungsbedarf, was das Regulierende anbetrifft. Aber wir haben eben auch Bedarf, noch stärker zu investieren, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben, eben diese Beurteilungsfähigkeit auch zu stärken oder eben auch technologische Alternativen, denen wir vertrauen können, weil wir sie selber geprüft haben, weil wir sie selber entwickelt haben, weil wir sie offen entwickelt haben, als Open Source entwickelt haben, mit all dieser Transparenz und Vertrauensbildung, die da einhergeht. Das sind so Dinge und noch viel mehr, die ich der Politik gerne mitgeben möchte. Und so ein bisschen eine gute Balance ist nicht einfach zwischen Zuckerbrot und Peitsche, also Incentivierung, aber dann eben auch mit Regularien und Bußgeldern zu arbeiten. Komme zum Fazit. Sicherheit ist aus meiner Sicht eine gemeinsame Verantwortung und eine Aufgabe von uns allen. Auch das sollte klar geworden sein. Man kann und muss noch weiter in die Technologie investieren. Hier sind nach wie vor Wissenschaftler, Forscher gefragt, hier neue Dinge zu entwickeln, die auch dann in die Anwendung zu bringen. Aber Technologie allein eben löst das Problem nicht. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten und auch umdenken. An sich ein Kulturwandel ist in der Regel schwer und langwierig, muss aber nicht sein. Denken Sie nur daran, wie schnell wir eine neue Kommunikationskultur adaptiert haben durch die digitalen Medien, durch Smartphones und so weiter. Wir kommunizieren ganz anders und zwar innerhalb kürzester Zeit haben wir uns da vollständig geändert, einen anderen Mindset sozusagen bekommen. In anderen Bereichen ist es zäh. Essverhalten, Kaufverhalten ist noch nicht so, die Kultur hat sich da noch nicht geändert. Meine Hoffnung ist, dass wir merken, was für ein wichtiger Aspekt IT-Sicherheit ist, dass wir und eben auch wissen und akzeptieren und annehmen, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, dass wir in Zukunft in einer sichereren digitalen Welt leben. Die Zukunft ist digital. Digitalität der Gesellschaft und Wirtschaft benötigt Sicherheit. Das ist etwas, wofür ich arbeite. Und ich hoffe, Ihnen ein bisschen auch gezeigt habe, dass es wichtig ist, da zu arbeiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Fragen, Kommentare, Kritik, Anregungen und beende damit meinen Vortrag.
Ja, liebe Frau Eckert, herzlichen Dank. Virtueller Applaus kommt schon von Herrn Wörner. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen über die F&A-Frage- und Antwort-Funktion zu stellen. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt, es sind schon einige Fragen eingegangen. Sie können die Fragen auch mit dem kleinen Daumen-nach-oben-Symbol innerhalb der Frageliste nach oben wählen, wenn Sie das gerne möchten, also eine Frage vielleicht schon gestellt ist, die Sie auch gerne stellen möchten, Ihre Zustimmung äußern. Ich bitte vorab schon gleich mal darum, dass wir nicht alle Fragen werden beantworten können. Dazu wird uns die Zeit heute Abend nicht reichen. Das ist schon sicher absehbar. Also haben Sie bitte Verständnis, wenn Sie heute Abend nicht zum Zug kommen. Ja, vielleicht steigen wir gleich an mit einer kurzen Nachfrage zu einer Ihrer Folien, Frau Eckert. Und zwar war die Frage, was ist eine Internet of Things Sicherheitskennzeichen? Ist das auch für Privatnutzer anwendbar?
Das geht in die Richtung, wie es eben jetzt auch mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz vorgeschlagen wird. Ein freiwilliges Kennzeichen. Hersteller können ein Kennzeichen, ein Label definieren und sagen, mein Produkt hat die und die Sicherheitseigenschaften. Und wir glauben dem Hersteller das einfach mal. Es wird dann so sporadische Prüfungen geben. So ist die Idee, dass dann eben eine nachgeordnete Behörde, beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dann stichpunktenhaft hingeht und guckt, hält das Produkt eigentlich das, was das Sicherheitskennzeichen verspricht? Erstmal auf Freiwilligkeit und Einschätzung der Hersteller.
Mhm. Auch interessant, dass das auf Freiwilligkeit beruht, zunächst einmal. Kommen wir vielleicht nachher kurz nochmal drauf. Ja, viele unserer Zuschauer beschäftigt das Thema Cloud-Dienstleistungen. Wenn ich Ihren Ausführungen jetzt richtig gefolgt bin, ist es vielleicht sogar so, dass Cloud-Dienstleister unter Umständen die sicherere Variante sein können, als zum Beispiel jetzt auf meinem Handy oder Laptop oder auf anderen elektronischen Geräten die Daten zu speichern.
Ein klares, kommt drauf an. Also ein nicht klares Ja und nicht klares Nein. Natürlich kann man und sollte man davon ausgehen, dass große Cloud-Provider wissen, was sie tun, dass sie ihre Infrastrukturen gut aufgesetzt haben. Sie haben ganze Heerscharen von Sicherheitsexperten, die dafür Sorge tragen, dass eben diese ganzen Attacken, von denen ich da gesprochen habe, nicht oder nur bedingt eintreten. Auch das funktioniert ja nicht unbedingt immer. Der kleine Mittelständler, die Privatperson hat meistens dieses Know-how gar nicht und kann das gar nicht gut selber einschätzen. Das ist ja, in die Cloud gehen hat seine Vorteile, aber nicht ohne genauer hinzuschauen. Was bietet denn eigentlich der Cloud-Anbieter? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beispielsweise bietet ein Cloud-Zertifizierungslabel. Es ist nicht eine herstellerfreiwillige Auskunft, da wird wirklich geprüft. Das ist das C5-Label für Cloud. Und da sollte man durchaus mal drauf gucken, ob der Cloud-Anbieter, mit dem man jetzt zusammenarbeiten möchte, jetzt zum Beispiel sich so hat zertifizieren lassen, sodass ein Dritter auf die Plattform geschaut hat, ob die auch wirklich die Dinge vernünftig verwalten. Und noch ein Aspekt, der natürlich zu beachten ist, von wem wird diese Cloud betrieben, wer sozusagen mit welchem nationalen Hintergrund, sage ich es mal etwas allgemein, ist der Hersteller oder die Herstellerfirma unterwegs. Ist das ein Hersteller aus den USA, aus China, aus Russland, Deutschland, Europa? Und alle Länder haben unterschiedliche gesetzliche Vorgaben für Hersteller von Produkten. Und das muss man sich eben auch klar sein, die sind gesetzlich verpflichtet, gewisse Dinge zu tun. Und wenn man sich auf eine Cloud-Plattform einlässt, muss man genau fragen, wo wird sie betrieben, unter welchem Recht wird sie betrieben.
Vielleicht kann ich ein bisschen konkretere Antwort noch bekommen. Gibt aus Ihrer Sicht einen Cloud-Dienstanbieter, den Sie jetzt in Ihrem privaten Bereich einsetzen würden?
Man möge mir verzeihen, dass ich jetzt hier keine Produktwerbung mache.
Gut. Ja, dann kommen wir zu einem Punkt von M. Keindl. Wie stehen Sie zur zunehmenden Zwei-Faktor-Authentifikation? Das heißt beispielsweise eine Kombination aus Passwort und PIN via Handy oder E-Mail, wie zum Beispiel bei PayPal oder anderen Bankanbietern. Sehen Sie für private Anwender weiterhin Linux-Systeme, wie zum Beispiel Ubuntu und andere, klar im Vorteil gegenüber Windows und macOS?
Ja, sind zwei unterschiedliche Fragestellungen. Fange ich mit der Zwei-Faktor-Authentisierung an. Ist für mich ein riesiger Schritt nach vorne, um das ganze Thema Zugangskontrolle abzusichern. Dieses ganze Buzzword-Zeugs, was ich ja auch in meinen Folien hatte. Es ist einfach nach wie vor ein Problembereich, wenn man eben als Angreifer in der Lage ist, das Passwort zu raten, abzufangen, dann ist man quasi drin. Wenn man aber einen zweiten Faktor, meistens auch noch einen Token, irgendwas Physisches braucht, dann ist eben die Hürde höher für den Angreifer. Und ich bin ein großer Befürworter von den zwei Faktoren oder manchmal sind es sogar zwei Faktoren. Und wann immer Sie das angeboten bekommen, mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung arbeiten zu können, beim Banking beispielsweise, mein Appell, nutzen Sie das. Die zweite Frage war Richtung Linux-Varianten, den verschiedenen Open-Source-Varianten. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was die Frage war, ob sie noch weiter Bestand haben oder was.
Ja, viel Vorteil sind gegenüber gängigen Systemen wie Windows und macOS.
Ja, Vorteil. Der Vorteil von Open Source ist natürlich, wie der Name schon sagt, sie ist halt Open Source. Man hat die Chance reinzuschauen. Man kann, das ist transparent. Das ist halt aber nur die Frage, machen wir das? Das sind ja auch Millionen von Zeilen von Code. Ich gehe nicht diese Gleichung Open Source gleich sicher. Das ist keine Gleichung. Es ist aber die Chance, besser reinzuschauen. Für mich ist, also ich nutze Open-Source-Produkte, das kann ich jetzt so erstmal sagen, ohne Produktwerbung zu machen. Für mich ist es nach wie vor eine ganz wertvolle Alternative. Ich finde, da ist noch zu wenig, muss noch mehr gemacht werden im Open-Source-Bereich. Es sind Chancen, die hier liegen gelassen werden, Open-Source-Produkte noch stärker voranzubringen und auch zu betreiben. Von daher ganz klares Ja, diese Open-Source-Lösungen sind für mich immer eine wichtige Alternative zu den großen Playern, die da sonst so genannt wurden gerade.
Vielleicht dazu auch eine konkrete Nachfrage noch. Open-Source, muss ich Ihnen jetzt ehrlich gestehen, als Anwender, jetzt würde ich mich vielleicht schon als fortgeschrittenen Anwender auch durchaus bezeichnen, scheint mir keine realistische Lösung für meine Alltagsproblematiken zu sein. Insbesondere auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass ich gelegentlich schon an der Zwei-Faktor-Authentifizierung scheitere, weil mir nämlich meine Anbieter das so schwer machen, ein System anzuwenden, was ich als Laie gut verstehen kann.
Die Frage ist jetzt, ist das...
Die Frage ist schon sozusagen, wer ist denn da in der Verantwortung? Vielleicht stelle ich die Frage so, ist es der Anbieter, ist es der Hersteller, ist es der Bürger oder ist es der Gesetzgeber? Lösungen zu...
Ja, also für mich, das ist eine klassische Situation, die Sie da schildern. Das ist auch, ich kämpfe gerade im eigenen Unternehmen sozusagen darum, weitere Open Source flächig einzuführen als Alternative. Und es kommen genau solche Repliken. Ah, das hat aber nicht die und die Funktionalitäten, die ich gewohnt bin und wie und was. Wenn man gewisse Alternativen haben möchte, weil man von den Abhängigkeiten weg möchte, weil man eben ein stärkeres Vertrauen in A als in B hat. A muss man dann eben gewisse Abstriche gegebenenfalls für eine Übergangsphase in Kauf nehmen. Aber ich sehe hier eben auch tatsächlich die Politik noch mal stärker gefragt, die hier solche Ansätze noch stärker unterstützen sollte. Mit erstens selber nutzen, sagen auch als Vorbedingung machen, wenn man mit, sagen wir mal, der öffentlichen Hand zusammenarbeitet, dass man dann eben entsprechende Produkte nutzen muss. Und. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so ein Thema zu pushen und damit dann eben auch die Akzeptanz und die Breite der Nutzung zu erhöhen. Und da denke ich, ich stimme vollständig zu, wir sind hier noch auf einem sehr steinigen Weg unterwegs, aber aus meiner Sicht lohnt es sich sehr, diesen Weg weiterzugehen.
Ist dabei unter Umständen auch das, glaube ich, haben Sie ganz am Anfang angesprochen, dass natürlich die menschliche Ressource auch verbessert werden muss, um entsprechende Technologien in die Breite bringen zu können, die dann auch eine ausreichende Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit mitbringen können. Wie würden Sie da einschätzen, wie sind wir denn da aus Deutschland oder auch als Europäer unterwegs?
Also als Deutsche sind wir da ja nicht so gut unterwegs. Wir sind ja nun das Land der Ingenieure und der Techniker und so weiter. Wir sind immer sehr stark an der coolen Funktionalität und so weiter interessiert und nicht an einem blinkenden, schönen Interface. Steve Jobs hat das natürlich genial gelöst, wie mit seinem iPhone. Und das ist eben etwas, was wir noch lernen müssen, sehr viel mehr lernen müssen, von der Nutzer-, von der Kundensicht aus sozusagen Technologie zu gestalten. Und das gilt auch für die Sicherheit. Die Sicherheitsleute, mich eingeschlossen, wir gucken auf, was weiß ich, fancy Krypto und also Verschlüsselungstechnologie und alles sowas. Aber wie nutze ich das denn einfach auf Knopfdruck, auf wirklich so, dass es ohne großes Gerangel mit anderen Dingen interagiert? Da sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Bei der Sicherheit sind andere auch noch nicht so viel weiter. Bei der Funktionalität und das fancy zu nutzbar zu machen, sehr wohl. Eben aber auch ganz häufig, dass sie dann doch bei der Sicherheit ein klein wenig zurückdrehen. Also nicht die 100%, sondern dann doch die 80% nur anstreben, aber dafür einfach nutzen über einen Token irgendwas. Aber es ist dann eben ein bisschen weniger, als wir es vielleicht uns wünschen. Also lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich denke, dass wir technologisch super sind, sehr gut an vielen Stellen, usable, Luft nach oben.
Okay. Ja, Zuschauer Stefan möchte gern wissen, wie realistisch schätzen Sie das Szenario aus dem Roman von Mark Ellsberg, Blackout, das tatsächlich unter anderem über kleine Einfallstore, Smart Meter hier in Klammern, ein absolutes Chaos für ganz Europa in Gang gesetzt werden kann?
Das war durchaus, als die ganzen Smart Meter ja in die Einführung kamen, das war ja auch ein bisschen, jetzt nicht der Roman, aber die Gefährdung über solche Technologien, die in allen Haushalten stecken, war ja der Ausgangspunkt, dass wir gesagt, dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, den Auftrag bekommen hat, Schutzprofile nennt man das, für solche Kleinstgeräte zu entwickeln und die dann auch nur zertifiziert zum Ausrollen zu bringen. Also die Gefahr wurde schon frühzeitig auch hier in Deutschland gesehen. Man hat versucht, da mit entsprechenden Sicherheitsvorgaben und Auflagen zu reagieren. Und ich sehe da durchaus eine Gefahr, dass sowas passiert, wenn man eben nicht mit noch weiteren Kontrollmaßnahmen, man muss Redundanz schaffen, man muss eben frühzeitig erkennen, da tut sich was und reagieren können, da brauchen wir wieder KI und so weiter, um die Dinge zu monitoren. Also wir haben schon Technologie auch, um das Ganze in einem frühzeitigen Stadium in den Griff zu kriegen, aber eine Gefahr ist es auf jeden Fall.
Vielleicht auch eine Nachfrage dazu noch, wenn wir schon im apokalyptischen Szenarien sind, man Man kann das immer wieder sehen, dass Autos beispielsweise durch einfach kleine Kästchen, an denen man ein paar Knöpfe drückt, manipulierbar werden. Ist es wirklich so einfach? Fragt hier ein anonymer Zuschauer nach. Ich weiß nicht, mit welcher Intention an der Stelle, dass so ein kleines Kästchen, was man sich vielleicht im Internet bestellen will oder kann, dann ausreichend ist, um so ein Auto umzulenken.
Naja, also so ganz einfach. Ich habe ja diesen Fiat Chrysler Hack ja auch gezeigt am Anfang und das, was wir in unserem Lab machen, das erfordert schon ein bisschen mehr Kenntnis. Und diese Fiat Sachen, die sind natürlich schon längstens gepatcht, ne, brauche ich gar nicht nachvollziehen, funktioniert nicht mehr. Das ist natürlich die große Angst aller Automobilisten oder aller Automobilhersteller, dass sowas im großen Maßstab einfach möglich ist. Deshalb spendieren sie natürlich viel Aufwand da rein, diese ganzen Dinge wirklich gut abzuschotten. Wenn jemand reinkommt, dann nicht einfach. Aber häufig möglich und gerade bei den etwas, sagen wir mal, preiswerteren Fahrzeugen eher einfach möglich.
Ja, vielleicht dazu passend auch eine Nachfrage von Heiko Brendel. Wie beurteilen Sie die sicherheitspolitischen Aspekte der Thematik? Insbesondere würde mich dabei interessieren, wie Sie die Möglichkeit der digitalen Forensik bei Cyberangriffen einschätzen. Wie sicher lässt sich ein Urheber eines solchen Angriffs identifizieren? Zum Beispiel, wie leicht lassen sich falsche Spuren legen?
Ja, also das ist eine sehr, sehr wichtige und berechtigte Frage. Das Nachverfolgen, das Attributieren nennt man das gerne mal, eben einen Angriff einer konkreten Auslöser zuzuschreiben, das ist in der Tat schwer, weil natürlich ein versierter Angreifer seine Spuren verwischt, sich auch mit einer falschen, sagen wir mal, Internetadresse versieht, so tut, als wenn er aus China kommt, aber eigentlich ganz woanders herkommt. Also dieses ist auch bekannt, dass das schwierig ist und ich verknüpfe das gleich mal mit einer anderen Thematik. Das macht es eben auch schwer, wenn die Politik in so eine Richtung denkt, des sogenannten Hackback. Also ich werde angegriffen und dann verfolge ich einfach zurück, woher dieser Angriff kommt und haue sozusagen digital da mal drauf. Das ist sehr problematisch aus meiner Sicht, weil eben dieses genau identifizieren, es kommt aus dem Gebäude, von dem Rechner, von dem Menschen, das ist so einfach nicht.
Ja, noch einige Fragen beschäftigen sich mit der Eigentümerschaft der Daten, auch der eigenen Daten. Wem gehören die Daten und damit verbunden auch sozusagen, wer ist wie verantwortlich für die Sicherheit der Daten, also vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit Gesundheitsdaten, jetzt auch ganz aktuell.
Also diesen Eigentümer-Sachverhalt, da streiten sich ja auch die Juristen, wer ist Besitzer, wer ist Eigentümer, das ist schwierig. Bei medizinischen Daten haben wir natürlich ein ganz intrinsisches Thema, dass die Daten wirklich weitergegeben werden, nur an Berechtigte. Da gibt's ja ganz häufig diesen Informed Consent, nennt sich das, dass derjenige, der Daten zur Verfügung stellt über seine Gesundheit, dass er informiert wird, was das Gesundheitssystem, dieses verarbeitende IT-System mit diesen Daten macht, ob es vielleicht anonymisiert für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt wird, ob es in eine Datenbank zusammengeführt wird, um dann eben eine bessere auch Diagnose daraus, Diagnosedaten für gewisse Dinge zu ziehen, dass derjenige, der die Daten, er spendet sie ja nicht, aber bereitstellt, eben einwilligt. Und dann überträgt er sozusagen die Verantwortung, dann auch mit den Daten vernünftig umzugehen, ebenso wie der Datenzweck, der Nutzungszweck es vorsieht, das ist ja nun auch Datenschutzgesetzgebung, dass dann der Verarbeiter die Verantwortung übernimmt und auch so damit umgeht und die entsprechenden Kontrollen und so weiter auch durchführt. Es sieht natürlich dann anders aus in anderen Szenarien. Denken Sie ans Auto. Da streiten sich ja jetzt schon, wer ist eigentlich der Eigentümer von Daten, die da im Auto allenthalben anfallen, wie schnell ist man gefahren, wo und so weiter. Ist es jetzt der Hersteller des Autos, der sagt, das ist ja mein Ding, in dem diese Daten erhoben werden? Ist es derjenige, der drin sitzt und sagt, ja, meine Daten, also ja, direkt auf mich zurückzuführen, also muss ich darüber entscheiden? Ist es der Zulieferer, der vielleicht diese Komponente, wo die Daten erhoben werden, zugeliefert hat zum Automobil und sagt, nö, das sind ja meine Daten? Also dieses Eigentums- und Zuordnungsthema ist gar nicht so einfach, wie jetzt beispielsweise bei der Medizin, da kann man noch mal ein bisschen mehr sagen. Also deshalb versuchen auch viele dann zu sagen, okay, unterschreib mal hier und überträgst mir einfach mal alle Nutzungs- und Weiterverwertungsrechte an den Daten, die da erhoben werden. Da muss, also auch das ist natürlich dann im Endeffekt ein informierter Consent, wenn man so möchte, weil ich ja einwillige. Wobei eigentlich derjenige auch sagen muss, was er dann damit auch wirklich vorhat zu tun. Und das wird halt häufig nicht gemacht. Also es gibt einen großen Graubereich, wenn wir hier von der Datensouveränität sprechen und so weiter. Ja, der Nachweis, dass da wirklich souverän und kontrollierbar damit umgegangen wird, der ist nach wie vor noch zu führen von vielen Herstellern.
Ja, also souverän damit umgehen zu können, erfordert ja auch gewisse Kompetenzen, die man im Übrigen bei der Volkshochschule erlernen kann in vielfältiger Weise. Der kleine Werbeblock sei mir an der Stelle erlaubt. Wir kommen zur nächsten Frage. Wir hatten in Ihrem Vortrag ja auch die Analogie zur Pandemie hergestellt. Wäre es denn aus Ihrer Sicht denkbar, vielleicht sogar wünschenswert, dass auch im IT-Bereich sowas wie eine 3G-Regel gilt, dass man bestimmte Dienstleistungen eben nur dann in Anspruch nehmen kann, wenn man seine Geräte, mit denen man das tun will, entsprechend ausgestattet hat und sie auch auf dem entsprechenden aktuellen Stand sind.
Absolut. Also es ist wunderbar. Bin ich ganz bei demjenigen, der das hier hineingepostet hat. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sehe, wo eine Politik oder eine Beschaffungseinheit von öffentlicher Hand ja durchaus mal nach vorne laufen kann und sagen kann, ich arbeite mit dem und dem Unternehmen nur dann zusammen, wenn es eben so eine Art 3G, was auch immer es dann ist, vorweisen kann und zertifiziert. In manchen Bereichen geht's, macht man das ja schon. Da werden ja solche Dinge gefordert, aber halt noch nicht flächendeckend. Aber so ein bisschen, das meine ich eben auch, das kennen wir ja hier jetzt auch, Zuckerbrot und Peitsche, ein bisschen ziehen, ein bisschen drängen, damit man was tut, dann wird es gemacht und dann wird es vielleicht nach und nach zur Selbstverständlichkeit. Das wäre schon mein Wunsch. Also ja, so ein Analogon fände ich gut.
Dankeschön. Ja, Dieter hat zwei Fragen. Ich beginne mit Frage 1. Wer schützt uns vor überforderten Politikern? Etwas provokativ gefragt, die für Sicherheitsorgane des Staates Hintertüren fordern und teilweise auch durchsetzen. Stichwort Bundestrojaner. Die Backdoors können auch von Dritten missbraucht werden. Zweite Frage, ich wohne in Neuss. In meinem Umkreis von 20 Kilometern sind allein 2 Gesundheitseinrichtungen mit Ransom-Software angegriffen worden. Die IT-Budgets berücksichtigen in der Regel nicht die Kosten gehärteter Sicherheitsverfahren, zum Beispiel bezahlte Angriffe, die von IT-Security-Unternehmen im Auftrag durchgeführt werden.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Wer beschützt uns vor überforderten Politikern? Wir selber, indem wir richtig wählen am 6. Aber das ist jetzt natürlich platt dahergesagt. Es ist schwierig. Und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, in dem Kontext Politiker und Bundestrojaner und eben die auch die EU-Regelung, die da verabschiedet wurde, obwohl Wissenschaft, alle möglichen Leute eben Petitionen abgegeben haben, Papiere abgegeben haben, der Politik gegenüber darauf hingewiesen haben, wie problematisch diese Regelung ist und diese Festlegung, die sie da getroffen haben und Bundestrojaner und diese Hintertüren und so weiter. geht für mich gar nicht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe mich da auch dazu klar positioniert. Wir haben dann aber eine Politik gehabt, die darauf nicht gehört hat. Und da geht es eigentlich aus meiner Sicht nur darum, der Wissenschaft noch stärker eine Stimme zu verleihen, dass sie eben wieder noch stärker gehört wird. Wir haben in der Pandemie so eine Phase gehabt, da wurde stark auf die Wissenschaft gehört und dann war sie wieder nicht mehr so stark. Wir müssen, glaube ich, gesellschaftlich auch dazu mehr Druck ausüben, dass Politiker nicht beratungsresistent sind, sondern tatsächlich auf Experten auch hören und agieren und dass die Bevölkerung das auch einfordert. Und ich erwarte ja gar nicht, dass alle Politiker das alles durchdringen. Das müssen sie ja nicht. Aber ich erwarte, dass sie ein offenes Ohr für fundierte Argumente haben und dann eben auch Dinge, die sie vielleicht vorhaben zu tun, mal hinterfragen und dann auch mal abblasen. Wie gesagt, wir kriegen die, die wir dann da wählen. Aber die Hoffnung ist, dass wir durch einen gesellschaftlichen Cordon Auswüchse versuchen reinzukriegen. Aber dafür müssen wir auch dafür kämpfen. AKTech kämpft. Ich muss jetzt auch mal einen Werbeblock einblenden. Ja. AKTech ist eine solche Stimme, eine Stimme der Wissenschaft, um eben sachlich, neutral Argumente auf den Tisch zu bringen und mit den entsprechenden Leuten auch ins Gespräch zu kommen, um hier eben diese Rahmenbedingungen zu geben. Das war das eine. Das andere Thema war ganz was anderes, das waren die IT-Budgets. Ja, dieses Thema kenne ich. Wenn Sie aber, das ist jetzt Kommune und so etwas öffentliche Hand, ist nochmal das eine. Ich glaube, es waren jetzt Gesundheitsämter, die Sie angesprochen haben. In Unternehmen ist das auch über lange Jahre ein großes Problem gewesen. Aber wenn Sie die gerade schon zitierte Studie des Bitkom sich anschauen, dann sehen Sie, dass die Aufwände, die die Unternehmen zumindest in die IT-Budgets, in die Sicherheitsbudgets stecken, steigen, rasant steigen. Da ist erkannt worden, da muss investiert werden, da muss was gemacht werden. Dies ist in der öffentlichen Hand nur bedingt auch schon so. Also von daher bin ich voll bei Ihnen. Das wird noch nicht richtig aufgegriffen. Hier muss auch noch einiges getan werden. Auch da muss natürlich die Aufklärung sozusagen sein. Aber der Kämmerer, der kein Geld hat, er hat halt kein Geld. Also da muss eben auch von einer anderen Ebene, muss die Verteilung halt funktionieren.
Ja, mit Blick auf die Uhr, glaube ich, müssen wir zur letzten Frage kommen. Und die lautet: Smartphones, Smartwatches, Drucker ohne Firewall, so viele Angriffsziele. Welche Optimierungsmöglichkeiten kann man denn für sich selbst, gegebenenfalls auch für seine Firma, ich weiß es nicht, um welche Größe sich da handelt, unternehmen? Und ist man wirklich so ausgeliefert oder hilflos, wie es manchmal der Anschein erweckt?
Ja, der Anschein mag so sein, aber man kann diese Art von Geräte ja auch sicher konfigurieren. Ich benutze sie auch und bin Leiterin eines Sicherheitsinstitutes. Also Sie können sich vorstellen, dass man schon versucht, mich anzugreifen. Ich tue halt manche Dinge nicht auf meinem Handy, auf meinem Smartphone. Es gibt aber dann wieder Dinge, die abgeschottet getan werden können. Also eine sichere Konfiguration nutzen, was an Hardware-Möglichkeiten da ist, kann ich jetzt nicht in 3,5 Worten sagen. Ausgeliefert sein und fühlen muss man sich nicht, aber es kommt nicht kostenlos daher. Man muss halt leider ein bisschen was tun, um das richtig sicher zu konfigurieren.
Das war IT-Sicherheit. Verantwortung für Wissenschaft und Gesellschaft. Ein Vortrag von Professor Dr. Claudia Eckert. Der Vortrag ist eine Kooperation zwischen VHS Wissen Live und der AKTech. Er fand am 21. September statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.